Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Menschenaufspürerin und Herkunftsberaterin, diese beiden Begriffe fallen Susanne Panther ein, wenn man sie bittet, den Leuten zu erklären, was genau sie macht. Seit genau 20 Jahren sucht Susanne Panther verschwundene Familienangehörige, verschollene Verwandte, alte Jugendfreunde und alte Jugendlieben. Als sie in dieser Woche bei uns war, ging es zunächst mal um ihren aktuell wichtigsten Fall.
Ein wichtigster Fall ist eigentlich eine Dame, die ist 92 und sucht ihre Großmutter. Das hört sich jetzt absurd an. Aber sie hat erfahren, dass ihr Vater nie wusste, wer seine Mutter ist.
Aha.
Und es gibt wilde Gerüchte in dieser Familie, was mit der war, warum, wieso die nicht bei dem Vater sein konnte. Und sie möchte das gerne auflösen.
Aha. Wie schwer ist es da, schlussendlich den Durchbruch zu finden?
Im Moment bin ich, ich habe noch ein Eisen im Feuer. Wenn das nicht wird, dann... Das ist im Evangelischen Zentralarchiv in Berlin. Wenn die nichts rausfinden, dann ist Ende Gelände. Dann weiß ich nicht mehr. Also da gibt es einen Ehenamen, der ist nirgends zu finden. Da gibt es eine alte Stadt, wo die gewohnt hat. Da kennt man die nicht. Also es ist wirklich vertrackt.
Mhm.
Und wenn jetzt das Evangelische Zentralarchiv die nicht findet, dann muss ich leider aufstecken.
Ihr letztes großes Erfolgserlebnis?
Das war eine Familiengeschichte, die da haben sich zwei Geschwister kennengelernt, gesucht.
Und gefunden.
Und es gab in dieser Familie, der Klient ist ein nicht ehelich geborener Mann, der ist immer mit dem Wissen aufgewachsen, dass sein Vater verheiratet war und dass er da nicht fragen soll.
Mhm.
Dann hat er das doch mal gemacht und wurde auch sehr... rüde abgelehnt und hatte also diese Ablehnung immer in seinem System und hat dann irgendwann gedacht, ich müsste doch auch mal mit den Kindern von ihm Kontakt aufnehmen. Hatte wieder einen Korb gekriegt dann und daraufhin hat er noch mal 10 Jahre gewartet und eine noch jüngere Schwester kontaktiert. Und es war also auch mit Psychologenberatung und er hat es aufgestellt auf dem Familienbrett und das war also sehr gut vorbereitet. Ich hatte schon ein bisschen Angst, weil die Grenze zum Stalking ist ja dünn.
Ja.
Ob das dann heißt, schon wieder will er jetzt Kontakt. Und das war dann aber so, dass diese Tochter gesagt hat, sehr reflektiert gesagt hat, wenn mein Vater das damals gemacht hat, dann ist das nicht die Schuld von diesem Mann. Und der hat natürlich ein Recht darauf zu wissen, was ist der Vater für ein Mensch und was hat er vielleicht für eine Krankheiten und für Talente und für Charaktereigenschaften. Und das war für mich ein sehr großer Erfolg.
Das hat dann auch funktioniert zwischen denen.
Ja, die haben sich dann kennengelernt. Das ist so ein bisschen undercover gewesen, weil die Familie sollte das noch nicht wissen, dass die Schwester sich jetzt also dem öffnet. Aber er guckt jetzt in den Spiegel und sieht auch die väterliche Seite mit und nicht nur die Mutter.
Wie oft passiert es Ihnen, dass genau sowas, was Sie gerade beschrieben haben, eben nicht funktioniert?
Immer mal wieder. Ich habe da keine Statistik drüber, komischerweise. Wäre mal interessant, aber ich vermute, dass so gefühlt vielleicht 40% schon so ausgehen, dass einfach diese Öffnung nicht erfolgt.
Wiedersehen macht Freude, so heißt die Agentur, die Susanne Panther betreibt und die Geschäftsidee ist vergleichsweise simpel. Susanne Panther sucht im Auftrag Menschen. Sie arbeitet für Kunden, die ihre leibliche Mutter oder ihren leiblichen Vater suchen oder eine besonders große Liebe oder jemanden, der ganz besonders wichtig war in der Vergangenheit. Am Montag war Susanne Panther zu Gast in SWR 1 Leute.
Ich lasse mir erstmal die Geschichte erzählen. Was ist der Hintergrund? Wie ist die Motivation? Was muss ich beachten? So eine Familie ist ein Mobile und da hängen dann so Figuren dran, was die Familienangehörigen sind. Und wenn sie da jetzt einen dranhängen oder auch abnehmen, dann wackelt ja das ganze System. Und ich muss dieses System kennen, damit ich minimalinvasiv diese Person da so unauffällig dran dotzen kann, dass keiner, also nicht alles wackelt. Also ich lasse mir erst die Geschichte erzählen und dann gehe ich weiter vor über die klassischen Wege, wenn jemand jemanden sucht, über die Meldeämter, Archive, Standesämter, wenn es Verwandte betrifft.
Aber sind die Ihnen gegenüber überhaupt auskunftspflichtig?
Es gibt tatsächlich dieses Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung. Und wenn ich eine Vollmacht von meinem Klienten habe, bin ich so zu behandeln, als ob ich der Klient selber wäre.
Diese Vollmacht brauchen Sie aber?
Ja, bei Standesämtern, also bei Familienzusammenhängen, brauche ich eine Vollmacht.
Welche Erfahrungen haben Sie dann mit Behördenmitarbeitern gemacht?
Unterschiedliche. Es gibt also eigentlich alles, was es bei Menschen gibt. Manche sind sehr kooperativ, manche sind unwillig. Ich sammle die Kooperativen in meinem Datenbanksystem als Engel. Da wird dann ist ein kleines Kästchen und da wird dann ein Haken dran gemacht und dann erscheint dieser Datensatz blau. Und das sind dann die Engel, die man auch dann mal anrufen kann und sagen kann, ich habe hier eigentlich eine unmögliche Datengrundlage, aber guck doch mal bitte, ob da nicht irgendwie was zu finden ist.
Ja. Nutzen Sie bestimmte Suchsysteme wie Google oder haben das diejenigen, die Sie dann beauftragten, längst gemacht und sind da halt nicht weitergekommen?
In der Regel haben die Klienten selber schon alles versucht, was die sozialen Netzwerke, Google und so weiter betrifft. Und ich selber suche auch, wenn ich jemanden gefunden habe, und da bei Facebook auch, was ist das für ein Umfeld? Aha. Wie tickt der? Ist das ein AfD-Wähler oder nicht? Und das ist schon ganz gut zu wissen, was ist das für jemand? Oder ist er stark religiös oder so? Das ist natürlich interessant, bevor man den Kontakt aufnimmt, zu wissen, was ist das ungefähr für eine Blutgruppe?
Datenschutz ist etwas, was ja nun einen hohen Stellenwert hat in unserer Gesellschaft. Inwieweit behindert dieser Datenschutz Ihre Arbeit?
Datenschutz ist eine sehr wichtige Sache. Ich bin ein großer Fan von Datenschutzbeauftragten. Das sind neben Bestattern eigentlich die angenehmsten Menschen, die ich kenne, Datenschutzbeauftragter und Bestatter. Das sind wirklich ganz klare Menschen. Und es behindert mich nicht. Also die Rechtsgrundlage ist ja da und der Datenschutz hat ja einen guten Grund. Und wenn jetzt meine Suchen den Datenschutz verletzen würden, dann ist ja die Suche auch nicht integer. Ja. Also ist eigentlich eine gute Sache, der Datenschutz.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Ravensburger ist ein Traditionsunternehmen und Deutschlands größter Spieleverlag. Seit fast 140 Jahren ist Ravensburger im Familienbesitz. Vorstandsvorsitzender ist seit 3 Jahren Clemens Meyer. Und als der in dieser Woche SWR1 Leutegast von Nicole Köster war, ging es auch um die aktuelle Angebotspalette.
Ravensburger ist inzwischen ja auch mehr als das blaue Dreieck. Wir haben ja auch ein paar andere Marken im Portfolio. Die Firma Brio aus Skandinavien, aus Schweden, die klassisch die Holzeisenbahnen, alles was dazugehört,
machen. Haben Sie vor 5 Jahren übernommen?
Genau.
Und seit fast 140 Jahren gibt es das Unternehmen Ravensburger. Gibt es so ein Spiel, was es damals gab, was es heute auch noch gibt und was auf dem Markt funktioniert?
Unser erstes Spiel war ja die Reise um die Erde in 80 Tagen nach Jules Verne. Das gibt's heute nur noch bei uns in einer Museum-Edition zu kaufen. Von daher wirklich durch die gesamte Zeit durchgezogen hat sich kein Spiel. Aber natürlich gibt's Klassiker wie allen voran Memory 1959 oder auch Fang den Hut, die wir seit halben Jahrhunderten verlegen und nach wie vor sehr erfolgreich sind.
Puzzle natürlich auch. Jetzt scheint es, dass plötzlich das Puzzeln wieder ein großer Trend ist. Mir hat sich diese Faszination Puzzeln nie erschlossen. Es gibt aber Menschen, die fasziniert das wirklich ungemein. Sie müssen die Faszination erklären können.
Puzzeln ist in der Tat etwas, was viele Leute schon immer machen und das jetzt gerade auch durch die Zeit, durch die wir gerade gegangen sind, nochmal einen besonderen Boom hat. Es ist ein ruhiges Hobby gewesen und heute reden die Leute auch mehr darüber. Es wird auch ein populäreres oder publikeres Hobby. Die Faszination beim Puzzeln ist diese Entspannung, die kommt, wenn man sich wirklich nur auf das Puzzle konzentriert. Es ist ja zwischen Entspannung und Anspannung, weil man sucht immer das nächste Teil, möchte das nächste finden. Und damit fokussiert man sich einfach voll auf das Puzzle, schaltet ab zur Außenwelt und ist wirklich in einem Thema drin. Und das tut extrem gut. Da kann man schnell mal eine Stunde verbringen und kommt ganz aus seinem Alltag raus. Das schätzen die Menschen.
Aber das größte Puzzle bei Ihnen hat mehr als 40.000 Teile. Der Karton alleine wiegt 18 Kilo. Also da sucht man ja nicht nur ein bisschen, dabei kann man doch wahnsinnig werden.
Das ist natürlich die Spitze des Eisberges und das machen die wirklich Versierten. Das Gros der Menschen macht das 1000-Teile-Puzzle, vielleicht auch das 1500 oder auch mal kleinere. Aber ja, sowas gibt's auch und Puzzeln ist auch ein Sport. Die Leute gehen weit. Wir haben auch Puzzle, die ohne ein Motiv auskommen, nur mit der Form, weil Menschen eben diese Herausforderungen suchen.
Wie ist es denn bei den Trends und den Spielen? Gibt es auch so einen Trend, wo Sie selber auch sagen müssen, haben wir vielleicht auch mal einen Trend verschlagen? Denn so eine Entwicklung geht ja auch womöglich relativ schnell.
Ja, da gibt es natürlich immer wieder was. Wir haben manche Trends, zum Beispiel kooperative Spiele, weil das klassische Spiel ist ja gegeneinander, wenn man so will. Manche Trends wie kooperative Spiele, wo wir durchaus einen Trend auch mit prägen. Oder jetzt mit dieser Marke ThinkFun, wo es eigentlich eher Einzelspielerspiele sind, die man aber durchaus in der Gruppe spielt, weil jeder einmal eine Richtung macht. Aber es gibt auch andere Sachen, wo wir nicht die Führenden sind oder dann erst später was dazu machen.
Brettspiele und Puzzle. Damit in erster Linie verbindet man den Spieleverlag Ravensburger. Doch das Sortiment ist in dieser globalisierten und digitalisierten Welt deutlich größer geworden. 2/3 der Umsätze macht Ravensburger inzwischen im Ausland und auch dort verstärkt mit digitalen Angeboten. Ravensburger-Chef Clemens Meyer war in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster.
Wir haben ein eigenes Team, die selber programmieren und die wissen, wie man digitale Produkte entwickelt und die das dann umsetzen. Manchmal ist noch eine Agentur dabei, wenn wir mehr programmieren müssen, aber die eigentlich schauen, wie können wir die Spielkriterien wirklich in der digitalen Welt auch umsetzen. Also Labyrinth eignet sich dafür natürlich super, weil da geht es ja alles ums Schieben und um Wege aufmachen, kann man auf einem Tablet oder auf einem Telefon sehr, sehr schön darstellen.
Sind denn noch die klassischen Spieleentwickler die, die dann so etwas auch in die digitale Welt führen oder holen sie sich dann die App-Entwickler dazu?
Das muss alles aus einem Guss sein, das muss sich gleich anfühlen. Gravitrax, ein ganz extrem populäres Produkt von uns
im Moment. Die Kugelbahn ist das, glaube ich. Ne?
Genau, da haben wir also von vornherein. Das ist ein sehr physisches Spiel, das spielt man komplett ohne Tablet oder Elektronik, braucht man dazu nicht. Aber man kann es genauso auch auf dem Tablet spielen, weil wir ja wissen, dass die Kinder, die das spielen, auch auf einem Tablet sind. Und dann wollen wir, dass die auch Gravitrax spielen können.
Und wie stellt sich heraus, was dann da die besonders kniffligen Punkte sind, dass so ein Spiel dann in der digitalen Welt auch funktioniert?
Ja, das kommt im Tun. Das sieht man natürlich dann nach einer Weile, wie es benutzt wird. Das Schöne an der digitalen Welt ist ja, dass man immer weiterbauen kann. Also das physische Produkt ist irgendwann mal in irgendeiner bestimmten Form dann im Handel erhältlich. Das Digitale, man lernt sehr schnell, was die Nutzer davon mögen, was sie nicht mögen und kann das weiter verändern. Also das kommt im Tun.
Sie sitzen jetzt nicht mit Zettel und Stift hier, da bin ich noch die Oldschool-Variante, würde man neudeutsch sagen. Und Sie sitzen hier mit dem Tablet. Legt also Ravensburger die Entwicklung mehr auf das Digitale als auf das Analoge?
Also, dass ich mit dem Tablet hier sitze, liegt rein daran, dass ich von zu Hause komme und der Drucker zu Hause nicht funktioniert, sonst hätte ich ja auch hier Papier vor mir. Und
Sie müssen sich nicht entschuldigen.
Nein, bei uns. Und das ist ja das, was die letzten Jahre auch passiert ist und deswegen läuft die Firma auch recht gut. Kommen gerade das klassische Spielen und das Puzzeln und auch die Bücher laufen sehr, sehr gut. Und wir sagen, wir wollen trotzdem in das Digitale investieren, weil wir uns alle auch in unserem Tagesablauf sehen und kennen und wissen, dass die Kinder halt auch so und so viel Zeit in der digitalen Welt sind und wir als Ravensburger da etwas anbieten wollen. Das schätzen die Eltern auch, weil die Eltern ja oftmals noch sagen, naja, die Inhalte, die mein Kind in der digitalen Welt hat, da bin ich mir gar nicht so sicher drüber. Und da können wir natürlich als Ravensburger, als Marke, der vertraut wird, auch reinkommen und sinnvolle Angebote geben.
Jetzt gibt es gerade aus der Neurowissenschaft auch Erkenntnisse und auch Bedenken, wenn es um digitales Lernen geht. Inwiefern haben Sie das auf dem Schirm?
Das haben wir auf dem Schirm. Wir setzen uns da auch mit den vielen verschiedenen Meinungen und Richtungen, die streuen sehr breit, auseinander. Unsere Meinung ist, dass wie bei den meisten Themen im Leben in Maßen alles in Ordnung ist. Also wenn man das Kind nur noch am Telefon oder am Tablet sieht, dann ist es ein Problem. Wenn es in einer sinnvollen Zeit pro Tag, pro Woche, je nach Alter ist, haben wir damit gar kein Problem.
Bettina Seidel und Markus Gürne waren am Freitag unsere beiden Gäste in SWR 1 Leute. Er ist der Leiter der ARD Börsenredaktion in Frankfurt. Sie arbeitet seit 25 Jahren als Finanz- und als Börsenjournalistin. Und beide zusammen beschäftigen sich in ihrem vor kurzem erschienenen Buch mit den dramatischen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Weltwirtschaft und auch auf die deutschen Unternehmen.
Die alte Industrie, von der Deutschland sehr, sehr lange sehr gut gelebt hat, unser Wohlstand daherkommt, das war einfach damit begründet, dass die Märkte nichts mehr gekauft haben, die Großen, die Lieferketten unterbrochen waren. Wer kurz arbeitet, wer sich Sorgen machen muss, dass die Rente nicht langt oder tatsächlich auch über irgendwelche Investitionen an der Börse, das nicht gut gelaufen ist, kauft er sich jetzt für zigtausend Euro ein Auto? Wahrscheinlich eher nicht.
Also dramatische Auswirkungen auf die Autoindustrie, logischerweise auch auf die Zulieferer. Wie sehr ist der Maschinenbau betroffen?
Auch sehr betroffen, ja. Es ist ja so, dass in den Ländern, wo die Maschinen gebraucht werden könnten, vielleicht Textilindustrie in Bangladesch, wo sollen die jetzt eine Maschine herkaufen? Von was und warum, wenn sie da nicht produzieren können, weil alle Unternehmen ihre Bestellungen storniert haben?
Ja.
Da wurde keine Mode abgenommen. Ich denke mal, es läuft jetzt wieder an.
Wie düster sind die Aussichten für die Banken in Deutschland?
Ja, bei den Banken muss man sehen, die sind also auch da, was wir vorher gesagt haben, in der Finanzkrise wurde viel gelernt. Also das ganze Finanzsystem ist jetzt deutlich sattelfester in der Architektur, als es vorher war. Aber nichtsdestotrotz sind da noch ein paar Baustellen offen. Und am Ende ist natürlich schon die Gefahr auch da, wenn viele Unternehmen jetzt Kredite laufen haben, die nicht mehr bedienen können. Dann hat der Staat ja gesagt, über die KfW sichern wir vieles ab, aber manches liegt eben auch bei Hausbanken. Und wenn sich das dann summiert auf Größenordnungen, sagen wir mal 100 Milliarden, dann kann es schon auch sein, dass es da eine Finanzkrise wieder gibt. Und das gilt es natürlich deutlich zu verhindern, dass nicht diese Krise, die wir jetzt ohnehin schon haben, dazu führt, dass wir uns als nächstes quasi durch eigenes Verschulden auch und durch Hadern oder Zaudern eine Finanzkrise hinbauen.
Das müssen doch nicht nur Unternehmen sein, auch Privatleute, die ihre Kredite nicht zurückzahlen können. Und das erleben die auch jetzt schon, dass zumindest die Raten gestundet werden. Und die Banken machen jetzt Folgendes, sie sorgen vor für etwaige Ausfälle, die legen jetzt ganz viel Geld zur Seite, was sich natürlich jetzt auch in den Gewinnen bemerkbar macht, also deswegen sehen die Quartalsbilanzen nicht ganz so toll aus, aber sie betreiben eben diese Risikovorsorge, damit es nicht zu einer neuen Finanzkrise kommt, falls es da eine größere Insolvenzwelle oder Kreditausfallwelle kommt.
Wie sieht die Zukunft der Fluggesellschaften aus?
Ich glaube, das kann mit Fug und Recht sagen, dass die sehr düster ist. Also allein am Frankfurter Flughafen, das ist ja bei uns nicht weit entfernt, so ruhig war es da am Himmel. Also seit ich da bin, und das ist schon ein paar Jährchen, noch nie gewesen. Ja, also TUI hat man gestern gesehen, einen Umsatzrückgang um 98,7%. Also da werden auch, glaube ich, sehr viele nicht überleben. Und man muss schauen, weil am Ende ist das natürlich insofern ein großes Problem Fluggesellschaften. Der Flieger muss zu 87% voll sein. Und das ist mit Corona-Regeln nicht zu schaffen.
Deutschland rutscht in eine tiefe Rezession. Die Folgen sind in Summe noch nicht absehbar. Man wird sehen, ob es wie prognostiziert im Herbst und im Winter zu dramatischer Anstieg, zu vermehrten Firmenpleiten kommen wird, was auch einhergeht mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit. In jedem Fall ist die Sorge um das eigene Geld groß wie nie. Das haben wir auch am Freitag gespürt, als die beiden ARD-Börsenjournalisten Bettina Seidel und Markus Gürne bei uns zu Gast waren.
100.000 Euro ist die Einlagensicherung. Das ist schon sehr viel. Das sollte man auf keinen Fall auf einem Sparkonto liegen lassen.
Diese 100.000 Euro sind sicher oder ist auch ein Szenario vorstellbar, wo bei einer extremen Wirtschaftskrise eine Regierung sagt, wir müssen diesen Betrag halbieren?
Naja, also eigentlich ist das Geld sicher, aber irgendwann endet natürlich, es gibt einen ganz großen Betrag und wenn dieser ganz große Betrag dann irgendwann weg sein sollte, dann reduzieren sich diese 100.000 wahrscheinlich. Davon muss man ausgehen, weil das Geld in so einem Sicherungsfonds halt auch endlich ist.
Bettina Seidel, wie sicher oder vielleicht besser wie unsicher sind Aktien?
Aktien haben schon eine gewisse Sicherheit. Das glaubt vielleicht so die Allgemeinheit nicht unbedingt. Aber wir beteiligen uns ja mit einer Aktie. Uns gehört dann in dem Moment, wenn wir eine Aktie kaufen, ein Stück von dem Unternehmen. Und wenn dieses Unternehmen wächst und wieder auf die Beine kommt jetzt nach Corona, dann werden wir natürlich auch an diesem Aufschwung teilhaben.
Und wenn es den Bach untergeht?
Dann nehmen wir auch das mit, genau. Aber in diesen letzten Jahrzehnten eigentlich, muss man sagen, sind solche Crashs immer wieder ausgebügelt worden, weil die Wirtschaft dann immer wieder auf die Beine kam und wir dann doch nach einer gewissen Zeit Man sagt so für den DAX, so in der Vergangenheitsbetrachtung nach 12 Jahren, wenn wir so einen Zeitraum wählen, so einen Anlagehorizont, dass wir dann eigentlich immer im Plus waren.
Bedeutet, Markus Gürne, langfristig sind Aktien dann eine sichere Anlage, wenn man sie nicht zu einem Zeitpunkt X verkaufen muss?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt in der Tat, wie Bettina Seidel das gerade gesagt hat, generell seit es den DAX gibt, überhaupt keinen Zeitraum von unter 12 Jahren, wo man nicht mit einem Plus rausgegangen wäre. Man muss Zeit haben, das ist die eine notwendige Bedingung. Man sollte das Geld, das man investiert, nicht kurzfristig brauchen müssen. Und dann hat man schon zwei sehr wichtige Grundbedingungen erfüllt. Und wenn man dann nämlich die Zeit hat, dann sieht man ja, wie der Kurs steht. Man sollte jedenfalls nicht tiefer verkaufen müssen, als man eingekauft hat.
Und, und es ist eben wichtig, irgendwie, dass wir mischen. Also es gibt diese Börsenregel, lege nicht alle Eier in einen Korb. Heißt, nicht alles Geld soll in den Aktienmarkt fließen, was ich zur Verfügung habe. Wir sollten uns auf verschiedene Anlageformen ausbreiten. Ja. Und dann, wenn wir einen bestimmten Betrag X dann festlegen, den wir in den Aktienmarkt investieren wollen. Auch da sollte man dann streuen, mixen. Also eben zum Beispiel einen Fonds wählen, wo man in mehrere Aktien investiert.
Wie schätzen Sie aktuell den und für die Zukunft auch den Euro eines? Ist das und bleibt das eine sichere Währung?
Also ich für meinen Teil bin da deshalb sicher, weil es eine hochpolitische Sache ist, der Euro. Na, die ganzen Debatten rund, war das der richtige Zeitpunkt, eine gemeinschaftliche Währung einzuführen, bevor man eine politische Union gemacht hat. Ich glaube, dass es diese politische Union niemals geben wird. Aber ich glaube, dass der Euro als Bindeglied dessen, was Europa bedeutet, von allen gewollt wird und deshalb auch Bestand haben wird.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Professor Anthony Rowley kommt aus England, lebt seit mehr als 40 Jahren in Deutschland und ist der Experte für bayerische Sprache und bayerische Dialekte. Rowley war als Chefredakteur des Bayerischen Wörterbuchs mehr als 30 Jahre sowas wie der Gralshüter der bayerischen Sprache und erklärt bis heute im bayerischen Fernsehen besonders abgedrehte Begriffe.
Schwartdehei ist ein Wort.
Was für ein Ding?
Schwartdehei. Ein Bescheidtüchlein, das ist das Tuch, das man zur Hochzeit mitnimmt, um dann für die Daheimgebliebenen ein Bescheid, also ein Stück Kuchen oder ein Stück Essen mit nach Hause zu nehmen für die Daheimgebliebenen.
Also zum Einpacken dann?
Ja.
Okay. Das erklären Sie dann in 5 Minuten?
Ja, das heißt in der Regel, also bei uns sagt man Schorte, was ist das für ein Wort? Dann geht eine Kollegin auf die Straße, fragt vielleicht zwei japanische Touristen, kennen sie das Wort? Vielleicht finden sie einen Bayern, der das wirklich kennt, wenn man Glück hat. Dann dürfen, wenn das niemand erraten hat bei der Befragung, dürfen Zuhörer rein oder Zuschauer hineintelefonieren, gewinnen eine Tasse und dann kommt der Fachmann, das bin ich, und erklär, was das ist. Ja.
Ansonsten glaube ich, vielleicht täusche ich mich auch, glaube ich, dass der Trend eher weg vom Dialekt geht, zumindest in den Medien, was Radio und Fernsehen angeht, oder ist es zumindest in Bayern anders?
Ich habe in Bayern nicht so das Gefühl, der Trend geht zwar nicht hin zum Dialekt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass in Bayern oder auch in Österreich der Trend weg vom Dialekt geht. Ich weiß nicht, wie es in Württemberg ist. Da heißt ja in dem blöden Spruch, wir können alles außer Hochdeutsch. Das heißt, man hat offensichtlich ein bisschen das Gefühl, dass das Schwäbische schon auch landesprägend ist.
Also der Spruch ist uralt und eigentlich inzwischen von vorgestern. Und ob der noch gilt, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber wie ist es an den Schulen? Gibt es da einen Trend
hin zum Schulministerium Dialekt, ist eigentlich sehr dafür, dass man die Kinder alle Sprachformen, die sie mitbringen, Dialekt und Standardsprache gut ausbauen und dann richtig einsetzen.
In Bayern?
In Bayern, ja. Okay. Also das gehört sogar in die Lehrpläne hinein, dass alle Sprachfertigkeiten, es gab natürlich eine lange Zeit in ganz Deutschland, wo man die Dialekte wirklich abgelehnt hat und sie austreiben wollte. Das ist, glaube ich, in Bayern. Aber sonst auch in Norddeutschland gibt es sogar Unterricht im Plattdeutsch oder Plattdeutsch als Fremdsprache für die Schüler. Dialekte sind zum Teil
Nachrichten auf Plattdeutsch.
Es gibt in Radio Bremen Nachrichten auf Plattdeutsch, ja.
SWR 1, Leute der Woche zum Schluss der Sendung mit einer Frau, die von Corona in besonderer Weise betroffen ist. Stefanie Meyer-Heutz leitet seit 10 Jahren den familieneigenen Meyer-Dumont-Verlag in Ostfildern bei Stuttgart. Damit verantwortet sie auch durch den Zukauf anderer Verlage Reiseführer mit einem Jahresumsatz von 100 Millionen Euro. Das Problem: 2020, der Verkauf von Reiseführern ist dramatisch rückläufig. Ausnahme Deutschland.
Bayerischer Wald gehört dazu, Schwarzwald, Allgäu. Das sind so Bestseller, die immer gut verkauft werden.
Schwäbische Alb auch?
Schwäbische Alb ist immer schwierig. Leider.
Warum?
Ja, ich weiß auch nicht. Es ist ja ein tolles Gebiet und es gibt wunderbare Höhlen. Man kann unglaublich viel über die Vulkane erzählen. Ja. Aber das ist unterschätzter.
Das ist ja auch historisch sehr interessant.
Ja.
Da könnte man ja.
Aber wir auch da haben wir Titel und jetzt sind natürlich alle Titel für Deutschland und für verschiedene Regionen. Jetzt ist die Zeit der deutschen Titel.
Das bedeutet, deutsche Titel, auch Nord- und Ostsee, haben wieder Konjunktur bekommen?
Ja, die haben wieder Konjunktur, die haben allerdings immer Konjunktur. Also Rügen ist immer einer der bestverkauften Titel und ist auch von Tourismuszahlen ja sehr hoch. Ja. Das, was leider ein bisschen schade ist, dass es Mitteldeutschland gibt, es ja tolle Gebiete und die sind auch in diesem Deutschlandjahr sind das nicht die jetzt alle ausgebucht sind.
Ja, dann haben Sie, habe ich gesehen, ein Buch über Würzburg rausgebracht. Das ist jetzt eine Stadt, die man kennt, die jetzt aber in der Prioritätenliste, vermute ich jetzt mal, nicht ganz oben steht. Was erhofft man sich mit so einem Titel?
Na, wenn das zum Beispiel die Serie ist Eskapaden Würzburg und Umgebung, dann ist das ja gemacht für die Leute vor Ort. Das ist so, also wir haben ja jetzt viele Titel, dass ich meine nähere Umgebung kennenlernen möchte. Ja. Und da sind die Würzburger eben gefragt.
Was ist mit Mallorca? Klassiker eigentlich oder auch Toskana? Klassiker ebenfalls, aber in Zeiten, wo man nicht genau weiß, ob das dann nicht doch zum Risikogebiet erklärt wird, schwierig?
Ja, also Mallorca ist für uns sehr wichtig. Es ist fast der Bestseller mit Berlin und Wien, ist es Mallorca. Und es ist so ein bisschen, geht Mallorca, geht vielleicht auch der Rest. Die für Mallorca wäre ganz schlimm, wenn es jetzt eine Risikowarnung gibt.
Das würden Sie sofort merken im Verkauf?
Das würden wir, also normalerweise schon. Jetzt ist Mallorca nicht an der Bestsellerliste. Mhm. Also jetzt sind es eher, was noch geht vom Ausland, ist Venedig, Dänemark, Amsterdam, Wien. Das sind noch Auslandstitel, die gut gehen.
Weil es relativ nah dran ist an Deutschland.
Ja, gut, Mallorca kann man ja auch gut hinfahren oder leicht hinfahren. Also wir werden sehen und drücken den Mallorquinern und auch den Deutschen die Daumen.
Was ist mit Neuseeland, Australien, Thailand?
Also das kann man jetzt erstmal vergessen, diese Destination.
Bleischwer?
Ja.
Im Regal?
Ja, die verkaufen. Also gut, es ist ja, man kann ja auch reisen im Kopf. Und das ist auch was Schönes und ein Traum, etwas zu konkretisieren über die verschiedenen Wochen oder Monate, ist auch was Schönes. Also dafür sind unsere Reiseführer oder aber auch dann Bildbände. Mit Bildbänden kann ich ja Stadtreisen unterwegs sein auf dem Sofa.
Kurzer Nachtrag noch zur Sendung mit Stefanie Meyer-Heutz. Die Sendung war am Donnerstag und da gab es die Reisewarnung für Mallorca noch nicht.
Eins gehört. SWR 1.